der furchtbare Sturm, die traumatische Grenzerfahrung des Lebens, das schockierende Erlebnis von einem riesigen Fisch einfach verschluckt zu werden. Stell dir das einmal vor. All diese Dinge haben Jona zur Besinnung gebracht. Und Jona tut Buße. Auf dem Tiefpunkt, emotional, geistlich und übrigens auch geografisch, an seinem Tiefpunkt tut er Buße. Und wenig später spuckt ihn der Fisch aus. Jona hat erstmals wieder Boden unter den Füßen und er ist irritiert. Und er hat vor allem ein Problem. Was er die letzten 72 Stunden erlebt hat, das wird ihm niemand glauben. Erzähl so eine Story einmal deinen Freunden. Nein. Und da ist noch das andere, was er selber nicht glauben kann. Der Gott, den er seit Kindsbeinen an kennt, dieser Gott ist unendlich viel nachsichtiger, viel barmherziger, viel gütiger, als er sich das überhaupt je vorgestellt hat. Jona hat die letzten Tage nicht einfach überlebt, weil er eine unvorstellbare Portion Glück hatte. Jona hat diese Tage überlebt, dank der Gnade von Gott. Er hat handfest erlebt, was Gnade ist, hat es an seinem eigenen Leib gespürt. Gnade. Das eigentliche Wunder der Jona-Geschichte ist nicht diese Reise im Fisch, sondern das eigentliche Wunder ist dieser unvorstellbar barmherzige Gott. Und dass Jona das versteht, mindestens ansatzweise. Und dann ist da wieder diese Stimme. Diese Stimme von Gott. Und wie Gott zu Jona spricht, das ist im biblischen Text überhaupt nicht erwähnt. Überhaupt ist das oft so in der Bibel. Es steht nicht geschrieben, wie Gott zu Menschen spricht. Aber steht geschrieben, dass er zu Menschen spricht. Und nimm das auch für dich ganz persönlich. Gott spricht mit dir. Wie er das tut, das wird von Person zu Person unterschiedlich sein. Aber dass er es tut, daran besteht kein Zweifel. Gott spricht mit dir. Gott spricht mit dir. Zu Jona sagt er Folgendes, und da erleben wir jetzt buchstäblich eine Art Déjà-vu. Steh auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige ihr die Botschaft, die ich dir sagen werde. Das ist das Erste, was er hört. Und ich sage dir, das ist jetzt wieder typisch Gott. Er gibt Jona nicht einen Masterplan mit einer vorbereiteten Rede, sondern er sagt ihm einfach einmal, okay, Jona, jetzt geht's zuerst einmal nach Ninive. Und wenn du das auf der Karte anschaust, dann merkst du, das ist ein Landweg von mehreren hundert Kilometern. Und wenn du dann dort bist, dann werde ich dir sagen, was dort zu sagen ist. Was Jona in Ninive erlebt, ist für ihn unfassbar. Die Leute verprügeln ihn nicht. Die Leute lachen ihn nicht aus. Die Leute in Ninive tun das, was Jona eben erst auch getan hat. Sie tun Buße. Und dieses hebräische Wort Schuv, was dort steht, was übrigens gleich mehrfach in diesen kurzen 10 Versen vorkommt, dieses Wort meint viel mehr als das, was wir normalerweise mit dem deutschen Wort Buße verbinden. Es ist vielmehr von einer Umkehr die Rede. In Ninive gibt es eine Umkehrbewegung, die wie ein Lauffeuer durch die ganze Stadt geht. Und in der Zeitspanne eines Augenblicks erreicht sie auch den Königspalast. Und auch der König kehrt um. Und dort steht im Text, dass vom Größten bis zum Kleinsten alle sich als Zeichen der Umkehr in Sacktuch kleiden. Das war damals das Zeichen. Umkehr wird sichtbar. Und Jona steht daneben und kann es nicht fassen. Er hat mit allem gerechnet, nur nicht mit Umkehr. Und natürlich fragen wir uns, wie ist so etwas überhaupt möglich? Historiker haben darauf hingewiesen, dass im Assyrischen Reich in der fraglichen Zeit sich wohl mehrere Hungersnöte nacheinander ereignet haben. Andere haben darauf hingewiesen, dass in der fraglichen Zeit eine Sonnenfinsternis in dem Gebiet war und dass das möglicherweise alle miteinander ein bisschen als ungutes Vorzeichen gesehen haben. Aber wir wissen das alles gar nicht so genau, weil wir nämlich auch gar nicht so genau wissen, wann genau Jona in Ninive war. Wahrscheinlich ist aber schon, dass Gott Begleitumstände schuf, die die Leute in Ninive offen machten für eine Botschaft, wie die Botschaft des Propheten Jona. Und ich glaube, Gott tut das immer wieder. Er tut das auch heute. Und wer sagt es denn, dass die aktuelle Corona-Krise nicht auch so ein Begleitumstand ist, der Menschen öffnen möchte für das Reden Gottes, bereit macht für das Reden Gottes, bereit macht für Umkehr. Die Predigt von Jona kann es aber auch nicht gewesen sein, so wenig wie es nur die Umstände gewesen sein können, dass es zu dieser Umkehr gekommen ist. Von der Predigt von Jona kennen wir nur einen einzigen Satz. In 40 Tagen wird Ninive zerstört werden. Das ist die ganze Predigt. Ich glaube, dass er wesentlich mehr gesagt hat als das. Und wir haben auch gute Hinweise darauf. Aber scheinbar war das das Zentrum, die Stoßrichtung seiner ganzen Rede. In 40 Tagen wird Ninive zerstört werden. Wenn wir später allerdings sehen, wie sich Jona außerhalb der Stadt einen idealen Ausblickspunkt sucht, um dann hautnah miterleben zu können, wie Ninive untergeht, dann kann man sich relativ leicht vorstellen, dass er nicht mit seiner letzten Leidenschaft gesprochen hat. Vielleicht mehr ein bisschen in der Art, kehrt um! Aber bitte nicht so gründlich, gell, dass am Schluss die ganze Untergangsshow noch abgesagt wird. Nicht so gründlich. Nicht so gründlich. Aber es kommt anders, als sich das Jona ausgemalt hat. Der König und die Mächtigen rufen ein hartes und umfassendes Fasten aus. Kein Essen, kein Trinken. Und das ist noch gar nicht alles, was sie verordnen. Aus meinen Kindheitserinnerungen habe ich immer den Eindruck, das wäre das Einzige gewesen, was der König gesagt hat. Aber da geht es noch weiter. Der Erlass des Königs umfasst auch diesen zweiten Teil. Jeder soll von seinem bösen Weg lassen und von der Gewalt, die er gegen andere plant. Offensichtlich hat Jona auch über die Gerechtigkeit, über das Gericht und über den Zorn Gottes gesprochen. Und die Leute in Ninive müssen offensichtlich nicht lange darüber nachdenken, was könnte dann damit gemeint sein. Nein, sie wissen, was gemeint ist. Das war offensichtlich nicht schwer. Und falls du Lust hast, dann lies einmal einen Artikel über Assyrien und du wirst sehr schnell merken, die Assyrer, das waren ein außerordentlich gewalttätiges Volk. Die haben ein Imperium der Grausamkeit verwaltet und noch heute zeugen die Steinreliefs, die uns erhalten geblieben sind, aus dieser Zeit von diesem Gewaltimperium. Und da stockt dir das Blut, wenn du diese Steinreliefs dir mal genauer anschaust. Und dann ist es ja überhaupt nicht verwunderlich, dass in einem Volk, das dermaßen mit brutaler Gewalt gegen Feinde und gegen alles Fremde vorgeht, auch im Innern viel Gewalt herrscht. Und wir kennen das und wir wissen das schmerzlich. Gewalt zerstört Beziehungen. Gewalt macht Beziehungen unmöglich. Der Erlass des Königs, jeder soll da von seinem Weg lassen und von der Gewalt, die er geplant hat, das ist ja offensichtlich etwas, was er anspricht, was jeder kannte. Und die Leute von Ninive, die hören es, die verstehen es und sie handeln danach. Das ist Umkehr. Aber trotzdem, und das müssen wir jetzt auch bedenken, trotzdem ist es in Ninive nicht zu einer eigentlichen tiefgreifenden Erweckungsbewegung gekommen. Einige haben das vermutet, aber ich glaube, aus dem Text kann man das nicht herauslesen. Hier steht nirgends, dass die Leute von Ninive zum Gott der Bibel zurückgekehrt sind. Es steht nirgends etwas davon, dass sie eine Beziehung zu diesem Jahwe-Gott aufgebaut haben. Einen Gottesdienst, ein Opfer für diesen Gott, das steht nirgends etwas davon, dass sie ihre Götter weggeworfen haben. Nein. Sie haben sich einfach einmal anders verhalten. Aber wir wissen aus dem Gesamtzusammenhang der Bibel, sich einfach sozial ein bisschen edler zu verhalten, ein bisschen eine anständige Bürgerin oder ein anständiger Bürger zu werden, das ist noch nicht der entscheidende Punkt. Die volle Vergebung und die volle Erlösung sind ohne Glauben nicht zu haben. Und der Glauben führt uns in eine lebensverändernde Beziehung mit Gott. Und auf diese lebensverändernde Beziehung, darauf kommt es letztlich an. Und jetzt lass uns doch einen Moment in unsere Zeit und uns unsere unmittelbare Umwelt hineinschauen. Ich glaube, es fehlt uns nicht an Männern und Frauen mit einem guten Herz. Es fehlt uns auch nicht an Menschen, die bereit sind, ehrenamtlich und mit viel Engagement sich vorbildlich in eine Gesellschaft zu investieren. Und trotz aller Kirchenaustritte fehlt es uns nicht an Menschen, die sich irgendeiner Kirche zugehörig fühlen und vielleicht hin und wieder sogar in einen Gottesdienst gehen. Was uns fehlt, was uns auch hier im Oberthurgau fehlt, sind Menschen, die in eine lebendige Beziehung mit Gott hineingefunden haben, die Jesus als ihren Herrn und als ihren Erlöser erkannt haben. An dem fehlt es uns. Wir können heute viel mehr über diesen Gott und über die Beziehung zu diesem Gott wissen. Aber dieses vermehrte Wissen nimmt uns auch in eine größere Verantwortung hinein. Du und ich, wir müssen Ja sagen zu dieser lebendigen Beziehung. Du musst Ja sagen zu dieser lebendigen Beziehung immer und immer und immer wieder. Und von einer solchen Hinwendung ist im Jona-Buch nichts zu lesen. Und trotzdem reagiert Gott auf die Buße dieser Leute. Und das finde ich außerordentlich bemerkenswert und höchst aufschlussreich. Timothy Keller, der ein Buch zu Jona geschrieben hat, wir werden das in 2 Wochen auflegen, für die, die diese ganze Jona-Sache noch weiter vertiefen wollen. Er schreibt in seinem Buch Folgendes. Obwohl diese Menschen ihre Götzen nicht abschaffen und nicht anfangen, dem wahren Gott zu opfern, zeigt Gott Gnade und nimmt seine Drohung, die Stadt zu zerstören, zurück. Gott reagiert auf ihr verändertes Verhalten. Und wir fragen uns, was soll das? Was soll denn das? Hat das Verhalten so eine große Bedeutung? Wir glauben doch. Ja, in der Bergpredigt macht Jesus deutlich, dass ein Glaube allein und ein reines Hören der Worte von Jesus noch nicht zum Kern des Evangeliums vordringen. Jesus sagt, ihr müsst meine Worte hören und auch tun. Und er erzählt dazu extra ein Gleichnis. Das ist das Gleichnis von dem Haus auf dem Felsen oder vom Haus auf dem Sand. Und dann geht es bei Jesus, bei diesem Hören und Tun in der Bergpredigt um ganz praktische Dinge. Da geht es um Ehrlichkeit, da geht es um Vergebensbereitschaft, da geht es um Feindesliebe, da geht es um so praktische Dinge wie Spenden für Minderbemittelte. Es geht um den Umgang mit Besitz, es geht um das Richten über andere und um vieles mehr. Die Leute von Ninive, die haben von dieser Beziehung und die haben von diesem Glauben zu Gott noch nicht viel begriffen, aber sie lassen von dem ab, was Gottes guten Gedanken für die Menschen widerspricht. Und Gott reagiert darauf. Und Gott sagt nicht, ja, vor ein paar guten Werken, gell, ich kann natürlich jeden nicht so ein bisschen fromm tun und so, da lasse ich mich noch nicht so beeindrucken. Nein. Gott nimmt das Gericht zurück, weil er sieht, dass die Leute in Ninive mehr soziale Gerechtigkeit und mehr und ein besseres Miteinander haben und sich dafür engagieren. Und für fromme Ohren mag das fast ein bisschen verdächtig tönen. Was? Ja, die Bußbewegung in Ninive fängt genau an diesen Punkten an. Und ich glaube, dieser Aspekt der Jona-Geschichte beinhaltet einige ganz, ganz wichtige Punkte. Es ist wichtig, dass wir über Gottes Heiligkeit, über seine Gerechtigkeit und möglicherweise auch über Gottes Zorn sprechen. Das ist wichtig. Aber es ist genauso wichtig, dass wir uns für mehr Menschlichkeit, für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Die beiden Dinge gehören zusammen. Liebe Gott und die Menschen, das ist das höchste Gebot. Mir scheint, dass es an dieser Stelle immer wieder so einer Art Entweder-Oder kommt. Viele Frauen und Männer, die sich aus guten christlichen Beweggründen heraus sehr sozial engagieren, vergessen gleichzeitig vom Evangelium, auch von der Gerechtigkeit, möglicherweise auch vom Gericht Gottes zu sprechen. Und andere, denen die Bußpredigt vor allem am Herzen liegt, sind oft nicht dafür bekannt, dass sie sich gegen Ungerechtigkeit und für die Unterdrückten stark machen. Das Jona-Buch macht uns deutlich, dass Gott uns an dieser Stelle herausfordert. Gott legt offensichtlich beides am Herzen. Und wir brauchen gläubige Frauen und Männer, die sich unerschrocken für die Verkündigung des Evangeliums stark machen und die sich ebenso unerschrocken für Gerechtigkeit und für die Armen stark machen. Die beiden Dinge sind nicht zu trennen, wie ich gesagt habe. Wir glauben an einen Gott, der diese Welt auf eine gute Art und Weise gemacht hat. Und das beinhaltet gleichzeitig, dass alles Böse, dass alles Ungerechte etwas Selbstzerstörerisches in uns hat. Gott hat diese Welt so gemacht, dass Ungerechtigkeit, Gier und Ausbeutung natürlicherweise zerstörerische Folgen haben. Und man muss beileibe kein Klimaforscher sein, man muss kein Friedensaktivist und man muss auch keine Flüchtlingshelferin sein, um das zu erkennen. Es reicht ein kurzer Blick in die News und in die Zeitungen. Hat sich Gott für Ninive mehr gewünscht, als einfach diese Bußbewegung, die durch die Predigt von Jona in Gang gekommen ist? Ich glaube, er hat sich für Ninive deutlich mehr gewünscht. Zur Umkehr, zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr Menschlichkeit hätte sich die Umkehr in eine Beziehung zu Gott und die Umkehr zu Gott überhaupt gesellen sollen. Aber davon lesen wir nichts. Lesen wir nichts in der Bibel und wir lesen auch nichts davon in den Geschichtsbüchern. Und so wurde Ninive 612 nach Christus komplett zerstört und bis auf die Grundmauern abgetragen. Nicht durch Gott, sondern durch die anrückenden Meder. Und in unseren Geschichtsbüchern werden die Assyrer seither als gewalttätige und zu Gewalt neigende Imperialisten beschrieben und nicht als ein Volk, das auf dem Höhepunkt seiner Macht sich diesem Gott der Bibel zugewendet hat. Bleibt die Frage, wie eine nachhaltige Umkehr überhaupt zustande kommt. Nicht nur im Ninive, auch bei uns. Wenn wir in den zweiten Teil der Bibel hineinschauen, dann finden wir dazu einige sehr herausfordernde, aber auch ermutigende Hinweise. In 2. Timotheus 2, Vers 25 beispielsweise macht Paulus deutlich, dass Umkehr durch das Wirken Gottes zustande kommt. Das macht uns demütig. Offensichtlich sind wir nicht einmal in der Lage, aus uns heraus wirklich umzukehren. Und Paulus spitzt das noch zu in Römer 2, Vers 4. Und er hat dort eine ganz spannende Frage, die stellt er nicht nur seinen Lesern und ersten Adressaten, sondern die stellt er dort allen Menschen. Und er fragt dort: Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leiten will? Weißt du nicht, dass es Gottes Güte ist? Die dich zur Umkehr leiten will. Gott will uns mit seinen Augen, mit seiner Güte leiten und nicht mit traumatischen persönlichen Schicksalsschlägen und mit Betonmauern und mit Zaumzeug. Mit seiner Güte. Und dann macht es Jesus nochmals deutlicher und schärfer. In Johannes 16, Vers 5 bis 15. In der Seniorenbibelstunde haben wir diesen Text gerade letzten Donnerstag miteinander angeschaut. Dort redet er über das Wirken des Heiligen Geistes und dort macht er deutlich, dass es der Heilige Geist ist, der Menschen zur Umkehr leitet. Es ist der Heilige Geist, der Menschen ein Verständnis von Sünde gibt. Es ist der Heilige Geist, der Menschen ein Verständnis von Gerechtigkeit gibt. Und es ist der Heilige Geist, der Menschen ein Verständnis gibt dafür, was Gericht ist. Das steht dort in diesem Text, Johannes 16. Wenn Menschen zu einer tiefgreifenden und lebensverändernden Umkehr finden, dann hat das immer mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun. Und damit ist auch gesagt, mit was es nicht zu tun hat. Nämlich mit dir und mit mir. Wenn Menschen umkehren, dann bewirkt das der Heilige Geist. Und der Heilige Geist kennt jeden einzelnen Menschen durch und durch uns bis ins Innerste hinein. Und er weiß, was dran ist. Und ja, immer wieder braucht er Menschen wie dich und mich als seine Gehilfen. Ja, er braucht dich und mich als seine Gehilfen. Aber das Wirken ist das Wirken des Heiligen Geistes. So geschieht Umkehr. Das ist der Weg. Wir haben als Oberthurgau eine Gemeinsamkeit mit Ninive. Die Gegend hier am Bodensee hat etwas gemeinsam mit der Gegend um Ninive. Wir brauchen Umkehr. Wir brauchen eine Umkehr, die sowohl unsere Herzen als auch unsere Umwelt erfasst. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott seine Liebe durch den Heiligen Geist ganz neu in unsere Herzen ausgießt. Römer 5. Und wir sind darauf angewiesen, dass Gott seinen Geist ganz neu über unsere Städte und Dörfer hier in der Gegend ausgießt. Und in mir ist eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht nach Erweckung. Und ich habe es in den letzten Monaten und Wochen gespürt, in ganz vielen von euch auch. Und ich glaube, wir sind eingeladen, dafür zu beten. Und vielleicht kann es einfach dieses kleine Gebet sein, was zu deinem täglichen Begleiter wird in Sachen Umkehr und Erweckung. Und ich möchte dieses Gebet jetzt gleich sprechen und ich lade dich ein, dazu aufzustehen. Sind so gut und stehen auf. Und wenn das auch deine Worte sind, dann kannst du das still einfach in deinem Herzen mitbeten. Und Gott, der in unsere Herzen sieht, hört, was du sagst. Heiliger Geist, erfüll du mich ganz neu mit der Liebe für Gott und mit dir. Und himmlischer Vater, man bittet dich, dass du ganz neu den Geist ausgüssest über unsere Gegend.